Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie wählen müssten, womit würden Sie das Evangelium vergleichen? Mit einem starken Medikament oder mit einem Fitnessprogramm, erstellt von einem Sportmediziner, der Ihnen sagt, wie Sie Ihr Leben wieder in Form bringen können oder in Ordnung bringen können? Womit ist das Evangelium eher zu vergleichen? Mit einem starken Medikament oder mit einem Fitnessprogramm? Die Antwort hat uns Paulus im Römerbrief gegeben, Kapitel 1, Vers 16. Und Sie haben diesen Text auf Ihrem Gottesdienstzettel auch vor sich. Da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Ein Fitnessprogramm sagt mir, was ich tun muss. Ein Medikament wirkt von selbst. Ein Medikament wirkt an mir. Ein Medikament wirkt in mir. Viele Menschen halten das Evangelium von Jesus eher für ein religiöses Fitnessprogramm. Sie denken, im Evangelium, da wird mir gezeigt und gesagt und erklärt, was ich tun muss und wie ich leben soll, damit ich mein Leben so einigermaßen in den Griff bekomme und damit der liebe Gott mit mir zufrieden ist. Und dafür brauche ich die Anweisung und das Evangelium gibt mir die Anweisung dafür. Paulus sagt nein. Es ist eine Kraft. Das Evangelium ist eine Medizin, die wirkt. Und zwar gegen die schlimmste Krankheit. Die Krankheit zum Tode. Und damit knüpfen wir dort wieder an, wo wir bei unserer letzten Predigt zum Römerbrief stehen geblieben waren. Römer 1, Vers 16. Paulus befindet sich ja immer noch in der Einleitung. Die geht bis Vers 17. Die Einleitung des Römerbriefs. Paulus kündigt den Römern an, dass er sie bald besuchen will. Und er spricht in Vers 14, das hatten wir letztes Mal auch gesehen, von dieser Bringeschuld, die Gott ihm auferlegt hat. Und da wollen wir jetzt nochmal hineingehen in den Text, Römer 1, ab Vers 14 bis Vers 17. Und Sie haben diesen Text vor sich auf Ihrem Zettel. Da sagt Paulus, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben, oder man kann auch übersetzen, aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht im Alten Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir wollen noch einmal beten. Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns verstehen lässt, was diese Worte bedeuten für uns ganz persönlich. Herr, dass sie deine Worte an uns werden für unser Herz. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Paulus macht deutlich, ich bin ein Schuldner. Ich habe eine Bringschuld mit dem Evangelium für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe eine Bringschuld. Ich habe ein Sendungsbewusstsein. Und darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom diese Wahrheit zu bringen und zu bezeugen, euch zu informieren, euch mit dem Wort Gottes anzusprechen und von Gott her anzurufen. Paulus war klar, dass er mit diesem rastlosen Sendungsbewusstsein, dass er mit dieser Entschiedenheit, dass er mit dieser Eindeutigkeit ein hohes Risiko eingeht. Paulus ist nicht als Disputant durch die Lande gereist und hat ein paar akademische öffentliche Gespräche geführt, obwohl er ein Akademiker von allerhöchsten Graden war, sondern er war Zeuge Jesu Christi. Er ist mit dem Sendungsbewusstsein dessen unterwegs gewesen, der weiß, dass ihm eine kostbare Wahrheit anvertraut ist, die er anderen Menschen schuldig ist, weil Gott sie ihm aufgetragen hat. Und damals wie heute kann man mit dem Evangelium nicht ungeschoren davonkommen. Und deswegen, nochmal zur Erinnerung, mussten wir uns auch nicht wundern, wie wir das gesehen haben, vor 2 Wochen, dass Paulus in Römer 1, Vers 16 am Anfang betont, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ich schäme mich nicht. Und darin hatten wir gesehen, liegt so ein stilles Eingeständnis. Ja, manchmal könnte ich schon in der Gefahr stehen, zurückzuziehen. Manchmal könnte ich schon in der Gefahr stehen, zu schweigen, wenn ich reden sollte. Manchmal bin ich schon versucht, mich zu schämen. Und wir hatten gesehen, diese ersten Worte aus Vers 16 sind für uns alle sehr tröstlich. Weil alle, die zu Jesus gehören, eine ähnliche Spannung kennen. Und wir sehen, das ging sogar dem Paulus so. Sogar der große Apostel war darüber nicht meterhoch erhaben. Da ist einerseits dieser innere Drang, der uns dazu treibt, das Evangelium weiterzugeben. Und da ist andererseits dieser innere Widerstand, der uns manchmal den Mund verschließen will, der uns hindern will wegen unserer Menschenfurcht oder wegen unserer Bequemlichkeit. Und manchmal kommt es uns so vor, als hätten wir eine Handbremse angezogen für das Zeugnis von Jesus und müssten diese Handbremse erstmal lösen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus wusste durchaus um seine eigene Schwachheit. Er erkannte sich als Mensch. Und warum konnte Paulus trotzdem sagen, ich schäme mich nicht? Die Antwort gibt er uns hier, weil er die Kraft des Evangeliums kannte. Darum konnte er sagen, ich schäme mich nicht. Darum konnte er das mit dieser Gewissheit sagen. Wenn ich auf mich selbst sehen würde, dann müsste ich immer meine eigene Schwachheit mit einbeziehen. Meine eigene Feigheit. Aber ich schäme mich nicht, weil das Evangelium stark ist. Und so ähnlich hat er das auch an anderer Stelle gesagt, in 2. Korinther 4, Vers 7, das bestätigt das nochmal, da hat Paulus gesagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, aber es ist ein Schatz, den wir in unseren irdenen Gefäßen haben. Und die Bibelkritik hat dann da aus den irdenen Gefäßen gemacht, ja, damit meint Paulus, dass die Bibel nur ein irdenes Gefäß sei. Also dass die Bibel voller Fehler sei und eben sehr menschlich und dass man deswegen nicht jedem Wort der Bibel glauben könne. Aber das sagt Paulus hier nicht. Das ist eine ganz üble Missdeutung dieses Verses. Paulus sagt, wir Menschen, wir sind die irdenen Gefäße. Und das kann man dann in Vers 8, 2. Korinther 4, Vers 8 auch noch bestätigen, wenn Paulus sagt, wir werden bedrängt, wir kommen in Verlegenheit, wir werden verfolgt, wir werden niedergeworfen. Wir sind gewissermaßen die Wackelkandidaten. Wir sind die Schwachstelle in dem System, wenn man so will. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Aber das, was wir haben, ist ein Schatz. Und das Evangelium ist stark. Und das wird darum auch die Überschrift für unsere Predigt heute Morgen sein. Die Kraft des Evangeliums. Wenn Sie mitschreiben wollen, können Sie das über alles drüber setzen oder über Ihren Gottesdienstzettel. Die Kraft des Evangeliums. Und bei der letzten Predigt hatten wir schon damit begonnen, diese Kraft zu betrachten hier in diesen Versen. Und heute wollen wir den Zusammenhang von Vers 16 und Vers 17 dann abschließen. Wenn Paulus von der Kraft des Evangeliums spricht, dann ist das bei ihm nie eine Durchhalteparole. Dann ist das bei ihm nie einfach so ein flotter Spruch zur Aufmunterung seiner Hörer und Leser, sondern er sagt das nur, wenn er es solide begründet. Und in der Tat finden wir hier auch in diesen Versen wieder solide Begründung. Sie haben das vielleicht schon gemerkt, 3-mal kommt in Vers 16 und Vers 17 das Wort denn vor. Das steht auch im Griechischen. Denn, also begründet. Warum? Weil, denn. Und Paulus sagt, wir Christen, wir sind eine GmbH. Wir sind eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Wir sind eine GmbH, wir sind eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Wir glauben nicht irgendwie aufs Blaue hin. Wir glauben nicht irgendwie, weil wir eben diese Tradition haben zu glauben. Wir glauben nicht, weil wir uns sonst zu schwach fühlen würden. Sondern wir haben triftige, feste Gründe. GmbH. Und diese solide Begründung braucht es auch. Die braucht es auch. Ihr Lieben, denn vordergründig betrachtet konnte das Evangelium wirklich sehr schwach erscheinen. Vordergründig betrachtet. Das war auch zu Paulus Zeiten schon so, dass das Evangelium sehr leicht lächerlich gemacht werden konnte. Dass es sehr, sehr schwach erscheinen konnte. Im Jahr 1856 machten Forscher auf dem Palatinischen Hügel in Rom eine hochinteressante Entdeckung. Sie fangen nämlich eine alte römische Kadettenanstalt auf dem Palatinischen Hügel. Und nachdem sie so den Trümmerschutt beiseite geräumt hatten, fanden sie an einer Wand eine dahin gekratzte oder dahin gekritzelte Zeichnung. Und die ist dann, wie gesagt, entdeckt worden. Man hat das datieren können, einigermaßen exakt auf die Jahre irgendwie zwischen 123 und 126 nach Christus. Und sie haben jetzt diese Wandkritzelei auf ihrem Gottesdienstzettel vor sich, rechts unten, unterhalb des Predigttextes. Das war mit einem Nagel oder mit einem Messer dort in den Putz eingeritzt. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie links ein junger Mann offensichtlich, der hebt grüßend oder betend seine Hand zum Kreuz hin. Am Kreuz, da hängt auch ein Mann. Aber wenn Sie genau hinsehen, dann trägt dieser einen Eselskopf. Und darunter steht in ungelenken Buchstaben in griechischer Sprache Alexamenos Sebete Theon. Das heißt übersetzt, Alexamenos betet Gott an. Alexamenos betet seinen Gott an. Das war ein Spottkruzifix, eine Karikatur. Ein Gott, der an einem Kreuz hängt, das ist ein Esel. So schwach erscheint das Evangelium. Ein Gott am Kreuz ist ein Esel und wer an so einen Gott glaubt, der ist auch ein Esel. Alexamenos war wahrscheinlich einer dieser Pagen, dieser Kadetten, die dort in dieser Anstalt auch ausgebildet wurden. Und er hatte sich offensichtlich zu dem gekreuzigten und auferstandenen Christus bekannt. Und das war die Quittung. Ein Gott mit einem Eselskopf. Und genau das Gleiche hat Paulus auch erlebt. Er hat gesagt in 1. Korinther 1, Vers 18, das Kreuz von Christus ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Und die Griechen mit ihrer hellenistischen Philosophie, die halten das für dümmlich, dass das genügt dem, was sie sich unter Weisheit vorstellen, in keiner Weise. In 1. Korinther 1, Vers 23 sagt Paulus, das Wort vom Kreuz ist den Griechen eine Torheit. Er hätte auch sagen können, und diese Kratzzeichnung ist ja nur wenige Jahrzehnte danach entstanden, er hätte auch sagen können, das Wort vom Kreuz ist den Griechen eine Eselei. Und es war den Römern auch eine Eselei. Und den gleichen Spott gegen das Kreuz erleben wir bis heute. Das hat sich nicht wesentlich geändert. Ein Kollege berichtet, wie er in einer Schulklasse das Evangelium vorgestellt hat und von der Kreuzigung sprach. Und als er fertig war, da hielt ihm ein 15-Jähriger entgegen: Herr Vollmer, von mir aus können die ihren Christus ruhig nochmal annageln. Die können ihn ruhig nochmal annageln. Und der Kollege schreibt, da habe ich mir gewünscht, dass mein Herr aus der unsichtbaren Welt herausträte und diesem 15-jährigen Jungen klar machte, dass Christus der Herr des Kosmos ist und der Welt und des Lebens und dass kein Blutstropfen fließt ohne seine Einwilligung und kein Herzschlag funktioniert und kein Elektron sich bewegt, ohne dass er diese Welt erhält. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass mein Herr mit loderndem Wagen durch Europa zöge. Ich habe mir gewünscht, dass die ganze Welt zu Boden fällt und Tausende sagen, Ehre sei dem Sohn Gottes. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel. Aber noch ist es nicht so weit. Noch schickt Jesus uns los mit seinem Evangelium. Und noch kann man dieses Evangelium verspotten. Noch scheint es schwach. Aber es erweist immer wieder seine Stärke. Und Paulus weiß das. Paulus weiß es besser als das, was der Augenschein anzudeuten scheint. Und auch wir können es besser wissen. In 1. Korinther 2, Vers 5 sagt Paulus genau in diesem Sinne, euer Glaube soll nicht auf menschlicher Weisheit bestehen. Also nicht auf zerbrechlicher, schwächlicher, immer wieder neu sich ändernder und zu hinterfragender menschlicher Weisheit, sondern, wie fährt er fort, auf Gottes Kraft. Euer Glaube soll nicht auf menschlicher Weisheit bestehen, sondern auf Gottes Kraft. Auf welcher Basis steht ihr Glaube? Auf menschlicher Weisheit? Auf humanistischen Konzepten? Auf religiösen Traditionen? Oder auf Gottes Kraft? Und hier in diesen beiden Versen, die wir jetzt nochmal anschauen wollen, Verse 16 und 17, das ist unser ganzes Programm für heute, für den Rest dieser Predigt. Da belegt Paulus uns, da zeigt Paulus uns, worin worin nun genau diese Kraft des Evangeliums besteht. Er zeigt uns erstens, was das Evangelium wirkt, zweitens, wie es das wirkt und drittens, für wen es das wirkt. Das sind die drei Punkte, der dritte ist der kürzeste. Also, was wirkt das Evangelium, wie wirkt es das und für wen wirkt es das? Und zuerstens hatten wir letztes Mal ja schon einiges gesagt, deswegen können wir uns da kurz fassen. Was wirkt das Evangelium? Das steht hier in Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Das ist es, was das Evangelium wirkt. Und in der berühmten Luther-Übersetzung, die den Sinn auch sehr, sehr gut trifft, steht es in dieser Weise, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Genau darauf kommt es an. Es geht also um Rettung. Und Paulus redet dort ja von der Dynamis Theou, von der Kraft Gottes. Das ist das griechische Wort, aus dem unser Begriff Dynamit kommt. Dynamis Theou. Und diese Dynamis zielt worauf? Auf Rettung. Und wenn wir von Rettung sprechen, dann müssen wir immer klären, wovor. Rettung geschieht ja immer vor einer bestimmten Bedrohung, vor der wir gerettet werden müssen. Rettung vor einer bestimmten Gefahr. Es ist jetzt in der letzten Woche in Busan in Südkorea die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen zu Ende gegangen. Und dort hat man auch gesagt, wovor man gerettet werden wolle und wovor man gerettet werden müsse. Da heißt es in einer Erklärung über Missionen folgendermaßen: Wir leben in einer Welt, in der der Glaube an den Mammon die Glaubwürdigkeit des Evangeliums bedroht, die Ideologie des Marktes verkündet die Botschaft, dass der globale Markt die Welt durch unbegrenztes Wachstum retten wird. Und dann wird eben beschrieben, worin die eigentliche Bedrohung bestehe. Wie können wir die gute Nachricht und die Werte des Reiches Gottes auf dem globalen Markt verkünden? Wie können wir den Geist des Marktes besiegen? In welcher Weise kann die Kirche inmitten ökonomischer und ökologischer Ungerechtigkeit und Krisen missionarisch mit einem globalen Bezug wirken? Zitat Ende. So ist es in Busan in Südkorea als neueste ökumenische Erklärung zum Thema Mission beschlossen worden. Das heißt, Mission muss sich vor allem gegen die bösen Strukturen in Ökonomie und Ökologie wenden. Und wer sich dagegen einsetzt und davor die Welt zu retten versucht, der missioniert. Das ist die Botschaft aus Busan, die Botschaft des Ökumenischen Rates der Kirchen. Ach, wie harmlos. Die Bibel sagt, es geht um was ganz anderes. Das, was wir hier in Busan erleben, das ist ein grandioses Ablenkungsmanöver. Das geht sowas von total vorbei am Kern der Sache. Die Bibel sagt, wovor wir Rettung brauchen. Wir brauchen Rettung vor der drohenden Verurteilung vor Gott. Und diese drohende Verurteilung in Gottes Gericht, die steht über unserem Leben wie ein Damoklesschwert. Davor brauchen wir Rettung, vor nichts weniger. Das macht die Bibel wieder und wieder deutlich. Das wird auch Paulus in diesem Römerbrief noch weiter entfalten. Und es ist einfach ganz gut, sich mal wieder dran zu erinnern, an diese Geschichte vom Damoklesschwert, die wir ja bei Cicero finden. Also ob dieser Damokles wirklich jemals gelebt hat, das weiß man überhaupt nicht. Aber es wird eben die Geschichte erzählt, er war ein Höfling bei den Tyrannen Dionysios, dem Ersten und Dionysios, dem Zweiten. Und er hat immer viel von Geld geredet und vom Wohlstand und von Macht und hat die beneidet. Und da hat der Dionysios sich eines Tages eine pädagogische Maßnahme überlegt. Er hat den Damokles zu einem Festmahl eingeladen. So sagt die Geschichte, die Cicero uns erzählt. Und hat ihm herrliche Speisen anrichten lassen, hat das alles vor ihm aufbauen lassen auf seinem Tisch. Und dann durfte sich der Damokles an diese Tafel setzen. Und jetzt kommt's. Zuvor hatte jedoch der Dionysios über den Platz von Damokles ein großes Schwert anbringen lassen. Also direkt über diesen Platz, auf dem er saß und sein Essen einnahm. Und dieses Schwert, so erzählt uns die Geschichte, hing nur an einem feinen Rosshaar. Also konnte das Schwert gewissermaßen jede Sekunde auf den armen Damokles herabsausen. Und man erzählt, dass der Damokles festliche Mahl gar nicht bis zu Ende genossen hat. Er konnte den Luxus gar nicht genießen, weil ja immer dieses Damoklesschwert über ihm schwebte. Und schließlich hat er den Dionysios gebeten, er möchte ihm doch gestatten, dass er vom Tisch wieder aufsteht. Und lieber will er auf den Luxus verzichten, aber nicht dieses Schwert über sich hängen haben. Und damit wollte Dionysius diesem Damokles beibringen, dass Macht und Reichtum und aller Luxus keine Sicherheit geben. Eine interessante Geschichte. Ich denke, die moderne Version des Damoklesschwertes haben wir in der letzten Woche in den Zeitungen lesen können. Da heißt der tragische Held nicht Damokles, sondern Uli Hoeneß. Die drohende Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Und Steuer betrifft ja nicht nur Fußballer, das geht ja viele Personenkreise an. Aber das ist die Situation. Das wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass am 10. März der Prozess beim Landgericht München II gegen Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung beginnen wird. Und dieser Prozess kann möglicherweise auch mit einer Gefängnisstrafe enden. Das ist momentan die Rechtssituation. Das ist das moderne Damoklesschwert. Und sicherlich geht es Uli Hoeneß ähnlich wie Damokles. Er wird sich über den Champions-League-Sieg auch nur bedingt gefreut haben können. Oder über die Meisterschaft. Das ist eine dauernde Belastung, die mitläuft. Und wenn Sie dem mal bei irgendeiner Fußballübertragung ins Gesicht schauen, dann sehen Sie dem das auch an. Die Bedrohung, vor dem uns das Evangelium rettet, aber die ist realer als das Damoklesschwert und die ist weitreichender als eine Gefängnisstrafe, diese Bedrohung. Also wir sind noch viel bedrohter als Damokles und Uli Hoeneß als Menschen. Diese Bedrohung ist nämlich das verdiente Gericht des heiligen Gottes, die ewige Verdammnis oder die Hölle, wie Jesus das genannt hat. Das ist die eigentliche Bedrohung über unserem Leben. Das ist das wirkliche Damoklesschwert. Und wenn es nun etwas gibt, sagt Paulus, was so stark ist, dass es uns sogar vor dem Gericht des allmächtigen Gottes retten kann, das so stark ist, dass es uns sogar vor dem Gericht des allmächtigen Gottes retten kann, dann muss das wirklich super stark sein, wenn es etwas gibt, was uns davor retten kann. Und Paulus sagt, ja, das gibt es. Und das ist das Evangelium. Und daran erkennst du die Kraft des Evangeliums, was es wirkt. Es wirkt Rettung vor dem Gericht Gottes. Und da macht Paulus noch nicht Schluss, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Er geht noch einen Schritt weiter. Und erstens hat er gesagt, was das Evangelium wirkt. Und in einem zweiten Schritt zeigt er jetzt, wie es das wirkt. Wie es das wirkt. Die Frage drängt sich natürlich auf, wie kann das Evangelium so stark sein? Wie macht es das Evangelium, dass es uns sogar vor Gottes Urteil beziehungsweise vor der Vollstreckung von Gottes gerechtem Urteil retten kann? Wie bewirkt das Evangelium das? Was tut das Evangelium? Das ist doch die entscheidende Frage. Und genau diese Frage beantwortet uns Paulus in Vers 17. Und dieser Vers 17, der hat in der Geschichte eine unheimliche Durchschlagskraft erwiesen, denn er hat im Grunde genommen die ganze Reformation ausgelöst. Er hat Martin Luther zur Bekehrung geführt. Er hat Martin Luther frei gemacht. Und deswegen passt dieser Vers auch noch so gut zum Nachgang zum Reformationstag am 31. Oktober. Also, wie hat das Evangelium diese starke Kraft? Wie macht es das? Wie wirkt das? Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, Paulus fängt wieder mit einem Denn an. Also, jetzt kommt eine Begründung. Warum hat das Evangelium diese Kraft? Und dann kommt die Begründung. Denn es wird darin, nämlich im Evangelium, geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Begründung. Im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Wie rettet uns das Evangelium? Es offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und das Evangelium offenbart, heißt mehr als das Evangelium informiert über. Offenbaren, das ist viel mehr, das ist viel stärker. Das heißt, Gott macht etwas. Im Evangelium handelt Gott. Im Evangelium tut Gott etwas an deinem und an meinem Herzen, wenn wir es hören. Und wenn wir uns nicht dagegen wehren. Das Evangelium öffnet eine Tür. Das Evangelium verschafft uns einen geradezu übernatürlichen Zugang zu einem Schatz. Und dieser Schatz ist die Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium offenbart uns etwas. Das Evangelium bringt uns in Genuss von etwas, könnte man auch sagen. Das Evangelium bringt uns in Kontakt mit etwas, an das wir sonst niemals herankommen könnten. Das Evangelium offenbart uns die Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium schenkt uns etwas. Es schenkt uns etwas, was uns rettet, wie Vers 16 sagt. Es schenkt uns etwas, was bewirkt, dass wir uns nie mehr vor Gottes Zorn fürchten müssen. Das schenkt uns das Evangelium. Und was ist das? Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Luther hat diese Stelle zunächst völlig falsch verstanden. Er hatte die Gerechtigkeit Gottes verstanden als Gottes vollkommenen Charakter. Also im Evangelium, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Luther hat das so verstanden, da ist Gottes eigene Gerechtigkeit damit gemeint. Gottes vollkommener Charakter und Gott ist absolut heilig und Gott ist vollkommen gerecht. So hatte Luther ihn verstanden. Und diese Gerechtigkeit, die Gott in seiner Person verkörpert, die ist der Maßstab, an dem Gott unser Leben misst. Und wenn Gott mein Leben an seiner Gerechtigkeit misst, wenn das Evangelium mir Gottes Gerechtigkeit zeigt, so wie er vollkommen ist, und davor dann mein Leben gewissermaßen begutachtet, dann wehe mir, dann bin ich verdammt. Gemessen an Gottes Gerechtigkeit habe ich nicht den Hauch einer Chance, irgendwie heil und ungeschoren durchzukommen. Das war Luthers große Not. Und er beschreibt das in der Vorrede zur Veröffentlichung seiner lateinischen Schriften 1545, also mit dem Abstand von 26 Jahren etwa. Und ich will mal ganz kurz Ihnen einen Ausschnitt daraus vorlesen, wie Luther das erlebt hat. Er schreibt, inzwischen war ich in diesem Jahr, 1519 ist das wahrscheinlich, wieder zum Psalter zurückgekehrt, um ihn ein zweites Mal auszulegen. Im Vertrauen darauf, dass ich jetzt dafür geübter wäre, nachdem ich die Briefe des Paulus an die Römer und Galater und den an die Hebräer in Vorlesungen behandelt hatte. Ein ganz ungewöhnliches, brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Also das ist auch das Verlangen, das uns gepackt hat. Aber nicht Kaltherzigkeit hatte mir bis dahin im Wege gestanden, sondern ein einziges Wort, das im ersten Kapitel steht, nämlich in unserem Vers. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart. Das war die Problemstelle für Luther. Und er sagt auch warum. Er sagt, ich hasste diese Vokabelgerechtigkeit Gottes. Ich hasste sie, die ich durch die übliche Verwendung bei allen Lehrern gelehrt war, philosophisch zu verstehen von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit, mittels derer Gott selbst gerecht ist und die Sünder und die Ungerechten straft. Also Gott misst uns am Maßstab seiner eigenen Gerechtigkeit. Ich aber, der ich so untadlich auch als Mönch lebte, vor Gott mich als Sünder von unruhigstem Gewissen fühlte und mich nicht darauf verlassen konnte, dass ich durch meine Genugtuung, also durch meine Leistung versöhnt sei. Ich liebte nicht, nein, ich hasste den Gerechten und die Sünden und die Sünder strafenden Gott. Ich hasste den gerechten Gott. Ich war empört über Gott wegen dieses Verses. Als ob es wahrhaftig damit nicht genug sei, dass die elenden und infolge der Erbsünde verlorenen Sünder mit lauter Unheil zu Boden geworfen sind durch das Gesetz und die 10 Gebote, dass die uns verurteilen, vielmehr Gott nun noch durch das Evangelium Schmerz zum Schmerz hinzufügt und auch noch durch das Evangelium uns mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem Zorn bedroht. Verstehen Sie, das war Luthers Not. Und so raste ich wilden und wirren Gewissens, dennoch klopfte ich beharrlich an eben dieser Stelle bei Paulus an. Römer 1, Vers 17. Mit glühend heißem Durst zu erfahren, was Paulus denn hier wolle. Und ich hoffe, wir alle haben auch so einen glühend heißen Durst zu verstehen, was Paulus denn hier wolle. Also Luther stellte sich Gottes Gerechtigkeit so etwa vor wie die Göttin Justitia. Das war ja das Ideal der römischen Rechtsprechung. Diese Dame mit verbundenen Augen, kein Ansehen der Person. In den Händen die beiden Waagschalen, Gutes und Böses. Was wird am Ende die Oberhand behalten? Und dann gibt es ein objektives Urteil. Und der Maßstab für dieses Urteil ist Gottes vollkommene Gerechtigkeit. Und dann, das wusste Luther, habe ich keine Chance. No chance. Alles hoffnungslos, auf ewig verdammt in der Hölle. Das war eine sehr realistische Sicht. Nur hatte Luther damit den Paulus total missverstanden. Zum Glück. Aber er hat die richtige Frage gestellt. Verstehen Sie, Luther hat sich die falsche Antwort gegeben zu dem Zeitpunkt, aber er hatte die richtige Frage gestellt. Und wohl dir, wenn du diese Frage stellst, wie kann ich vor Gott bestehen? Gott ist die größte Realität, die es gibt. Und wie kann ich dazu kommen, dass dieser Gott mir gut ist? Dass er mir gnädig ist? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist die Frage. Und an der Aktualität dieser Frage hat sich nichts geändert. Wie kann ich Gott dazu bekommen, dass er mir gut ist und mich nicht verdammt? Wilhelm Busch hat in einer Andacht zum Reformationstag dieses so sehr einfach und sehr treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, bei der Reformation ging es um eine Frage, die mich heute in meiner Lage genauso brennend berührt. Es ging einzig und allein, schreibt Wilhelm Busch, um die Frage, wie bekomme ich Sünder Frieden mit Gott? Das ist die brennendste aller Fragen. Und wehe uns, wenn sie von uns nicht gestellt und nicht beantwortet wird. Luther hat die richtige Frage gestellt. Und er hat Paulus einfach bis zu diesem Zeitpunkt falsch verstanden. Und zugegeben, wenn man nur diesen einen Satz liest, dann kann wirklich Gottes Gerechtigkeit alles Mögliche bedeuten, wenn man den Zusammenhang nicht versteht. Und darum ist der Römerbrief ja auch länger geworden. Darum entfaltet Paulus das ja in Kapitel 3 und in Kapitel 5 noch gründlicher, was Gerechtigkeit Gottes bedeutet. Aber trotzdem wollen und müssen wir verstehen, was Paulus hier meint. Durch den Zusammenhang, um den Luther gekämpft hat, um den er gerungen hat. Er hat das nicht einfach mit links gemacht, so als eine pseudo-akademische Diskussion. Und daher hat Gott es ihm geschenkt, dass er das begriffen hat. Durch den Zusammenhang. Vers 16 sagt, und wir wollen das jetzt auch begreifen, das Evangelium rettet. Und Vers 17 beginnt mit denn. Vers 17 erklärt, warum das Evangelium rettet, wie das Evangelium rettet. Das ist der Anspruch von Vers 17, das zu erklären. Und sehen Sie hin, das Evangelium rettet, sagt Paulus, indem es uns die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Und deswegen kann er hier mit Gerechtigkeit Gottes nicht Gottes Vollkommenheit meinen. Denn wenn das Evangelium uns nur Gottes Vollkommenheit offenbaren würde, würde es uns nicht retten, sondern verdammen. Weil wir an dieser Vollkommenheit Gottes immer scheitern müssten. Und darum muss es Folgendes bedeuten. Das Evangelium rettet, indem es uns Gottes Gerechtigkeit offenbart. Das heißt, indem es uns Gottes Gerechtigkeit zugutekommen lässt. Indem es uns Gottes Gerechtigkeit persönlich schenkt. Dadurch rettet es. Das muss das heißen. Und das hat Luther dann auch begriffen. Das Evangelium rettet, indem es uns Gottes Gerechtigkeit zugutekommen lässt. Und genau in diese Richtung stößt uns Römer 3, Vers 22. Und das wirft noch mehr Licht auf unseren Vers hier. Hören Sie, was Paulus in Römer 3, Vers 22 schreibt. Da sagt er, ich rede aber von der Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit kommt zu uns. Gottes Gerechtigkeit kommt wie durch eine Leitung, wie durch einen Kanal zu uns. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das will er hier sagen. Und in Vers 24, Römer 3, Vers 24 sagt er es noch deutlicher. Wir werden gerecht. Er sagt, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Also, Gerechtigkeit Gottes kommt zu uns und sie wird unsere eigene Gerechtigkeit. Wir werden gerecht ohne Verdienst, ohne dass wir wirklich gerecht gehandelt hätten, denn das können wir nicht nach Gottes Maßstab. Wir werden gerecht, sagt Paulus in Römer 3, Vers 24, nämlich aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt voran. Und jetzt sehen wir, warum wir Jesus in diesem ganzen Vorgang unverzichtbar brauchen. Durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist, sagt Paulus, werden wir gerecht. Wirst du gerecht. Also wegen Jesus. Durch Jesus macht Gott uns gerecht. Wir werden gerecht durch Jesus, durch das, was er getan hat. Durch seine Erlösung. Dadurch, dass er Gottes Gesetz vollkommen erfüllt hat. Dadurch, dass er absolut ohne Sünde war. Dadurch, dass er meine Schuld am Kreuz gesühnt hat. Dadurch, dass er die Strafe getragen hat, die ich verdient hätte. Durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist, werden wir gerecht. Das ist gemeint. Verstehen Sie? Und deswegen haben die Reformatoren auch zu Recht von der fremden Gerechtigkeit gesprochen, die uns gewissermaßen umgelegt wird wie ein Kleid. Wir haben nichts dazu beigetragen. Nichts, aber auch gar nichts. Und darum ist es eigentlich nicht unsere Gerechtigkeit, sondern seine. Aber der Vater rechnet uns seine Gerechtigkeit an. Das ist das Geheimnis. Verstehen Sie? Es ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit Jesu. Er hat bezahlt mit seinem Leben. Er hat alles erfüllt mit seinem sündlosen, vollkommenen Leben. Er hat sich am Kreuz martern und quälen und kaputt trampeln und umbringen lassen, um die Strafe für meine Schuld auf sich zu nehmen, sodass Gott mir vergeben und trotzdem heilig bleiben kann, sodass Gott, der Heilige, keine Schuld stehen lassen muss und trotzdem uns begnadigen darf. Das ist das ganze Geheimnis. Der Vater rechnet uns seine Christi Gerechtigkeit an. Und deshalb werden wir das gleich, wenn wir mit der Predigt fertig sind, miteinander singen. Graf von Zinzendorf hat das dann wunderbar verstanden, was das bedeutet, diese fremde Gerechtigkeit. Und er hat ein Lied, ein berühmtes Lied geschrieben, das Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt finden. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehe. Das ist diese fremde Gerechtigkeit, die Christus mir umlegt wie ein Kleid. Und dieses Kleid trägt die Blutspuren seines Kreuzes. Haben Sie dieses Kleid schon? Und deswegen sagt Zinzendorf dann im dritten Vers, ich glaub an Jesum, welcher spricht. Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gottlob, ich bin schon frei gemacht und meine Schuld ist weggebracht. Er hat alles für mich getan und er hat mir seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit umgelegt wie ein Kleid. Und dann singen wir im achten Vers, dem Lamm gebühret, also dem Opferlamm Christus, dem perfekten, vollkommenen Opferlamm. Dem Lamm gebühret alles gar, weil es für uns geschlachtet war. Es hat die Sünde weggebracht und uns Gott angenehm gemacht. Es hat dafür gesorgt, dass wir vor dem heiligen Gott stehen dürfen, ohne durch seine Heiligkeit vernichtet zu werden. Weil wir eben nicht in den dürftigen, zerschlissenen Klamotten unserer eigenen gebrochenen Moralität vor ihm stehen, sondern weil wir eingehüllt sind in das wunderschöne, vollkommene, lückenlose Kleid seiner Gerechtigkeit, die er am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat. Das ist das Wunder. Das ist das Geheimnis. Und Paulus sagt, wie bin ich rangekommen an diese Gerechtigkeit? Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Das Evangelium hat es mir gebracht. Das Evangelium hat es mir aufgeschlossen, die Tür zu Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus in Philipper 3, Vers 9 jubelt. Das müssen Sie unbedingt nochmal im Zusammenhang nachlesen zu Hause. Philipper 3, Vers 9, wo Paulus sagt, in Christus habe ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus meinen guten Taten kommt, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Gott rechnet mir das zu. Gott rechnet mir das an, was eigentlich Jesus gehört. Gott legt mir dieses Kleid gratis um, hundertprozentig aus Gnaden. Das ist unfassbar. Und wissen Sie, als Luther das begriff, als Luther das ergriff, das können Sie in dieser Vorrede 1545 richtig nachempfinden. Da fiel ein dicker Felsbrocken von seinem Herzen und von seinem Gewissen. Und er beschreibt das, und das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Da sagt er, ich hatte also diesen Durst, das zu erfahren, und ich war zornig auf Gott, weil ich sagte, jetzt bedrängt er uns und quält uns auch noch und vernichtet uns auch noch im Evangelium. Bis ich, dank Gottes Erbarmen, schreibt Luther, unablässig, Tag und Nacht darüber nachdenkend, auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde. Nämlich Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Das ist das Geheimnis. Und da begann ich die Gerechtigkeit zu verstehen. Die Gerechtigkeit Gottes als durch Gottes Geschenk. Der Gerechte lebt nämlich aus Glauben. Und dass dies der Sinn sei, durch das Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich die passive Gerechtigkeit, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht. Man könnte auch sagen, gerecht spricht. Und da hatte ich das Empfinden, sagt Luther, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore ins Paradies selbst eingetreten. Da war er durch. Und er sagt, wie sehr ich vorher die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das mir süßeste Wort. Und so ist mir diese Paulusstelle, also unser Predigtext, Römer 1, Vers 17, wahrhaftig das Tor zum Paradies geworden. Für Luther wurde dieser eine Vers das Tor zum Paradies. Ach, wenn das doch für einen hier unter uns auch das Tor zum Paradies werden könnte. Dass einer das vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben begreift, ich kann mich mit einer eigener Gerechtigkeit vor Gott nicht durchschlagen. Ich bin moralisch nicht gut genug gemessen an seinem vollkommenen Maßstab, an seiner perfekten Heiligkeit. Aber das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes, dass er mir die Gerechtigkeit von Jesus anrechnen will, dass er mir das, was Jesus am Kreuz erworben hat, wie ein Kleid umlegen will. Einige Tage oder vielleicht waren es auch Monate vorher, hatte Luther noch gesagt, könnte ich doch glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist, würde ich vor Freude einen Kopfstand machen. Das hat Luther gesagt. Da sieht man, wie sein ganzes Herzblut daran hing. Und jetzt war es soweit. Diese Verse sind der verbale Kopfstand Luthers, wenn Sie so wollen. Er sagt, könnte ich doch glauben, dass der heilige Gott mir gut ist, nicht zornig ist, dann könnte ich vor Freude einen Kopfstand machen. Haben Sie diesen Kopfstand schon gemacht? Ist Ihnen das schon mal klar geworden, wie unendlich kostbar das Evangelium ist? Wie stark seine Kraft ist? Wie wunderbar das ist, was das Evangelium Ihnen schenkt? Haben Sie schon mal diesen Kopfstand gemacht? Vers 17 sagt uns, darin wird offenbart im Evangelium die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Fassen wir nochmal zusammen. Das Evangelium spricht uns die Gerechtigkeit zu, die Jesus durch seinen Opfertod erworben hat. Er hat alle Schuld beglichen durch sein Sühnopfer. Und Gott kann uns nun vergeben und trotzdem selbst heilig bleiben, weil Jesus die Schuld bezahlt hat. Und so dürfen wir in die Vaterarme Gottes uns flüchten. Und es ist alles gut. Und Gott muss nicht seinen eigenen Maßstab gewissermaßen korrumpieren. Gott schaut nicht durch die Finger. Gott betrügt nicht seine eigene Wahrheit. Jesus hat alles klar gemacht. Er hat alles erfüllt. Und er hat uns jetzt diese Tür geöffnet und mit dem Evangelium offenbart er uns diesen Zugang und führt uns in die Vaterarme des heiligen Gottes, der uns geschaffen hat. Und wenn wir dort angekommen sind, müssen wir uns nicht mehr fürchten. Dann ist nicht mehr dieses Damoklesschwert des Gerichtes Gottes über uns. Dann müssen wir nicht ungewiss einem letzten Gerichtstag entgegengehen, von dem wir nicht wissen, wie er ausgeht. Dann sterben wir nicht ins Ungewisse, sondern in die Arme unseres geliebten Gottes und Vaters hinein. Das ist die Kraft des Evangeliums. So stark ist das Evangelium. Und Paulus beweist uns das. Er zeigt uns, was das Evangelium wirkt und wie es das wirkt. Und ganz zum Schluss, er sagt auch, für wen es das wirkt. Und das steht hier, sowohl in Vers 16 als auch in Vers 17. Da müssen wir überhaupt nicht im Ungewissen bleiben. Das ist vom Text her völlig klar gemacht. Für wen wirkt es das? Hier kommt viermal das Wort Glaube in diesen zwei Versen vor. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich denke, da müssen wir gar nicht mehr dazu erklären. Das ist eindeutig. Wer kommt in den Genuss der Gerechtigkeit? Wem rechnet Jesus seine eigene Gerechtigkeit zu? Wen kleidet Jesus in sein blutgetränktes Ehrenkleid? Jeden, der ihm glaubt. Auf Seiten des Menschen, macht Paulus deutlich, gibt es nur eine einzige angemessene Haltung, mit der er auf das Evangelium reagieren kann. Nur eine einzige angemessene Haltung, mit der er in den Genuss der Gerechtigkeit kommt. Und das ist Glauben. Und Glauben bedeutet nicht nur so einfach, ja, kann schon sein. Glauben bedeutet nicht einfach nur für wahr halten, das gehört dazu. Ich muss das natürlich für wahr halten. Aber Glauben bedeutet noch mehr. Glauben bedeutet persönlich zugreifen. Das ist gemeint. Persönlich zugreifen. Mein ganzes Leben auf diese eine Karte setzen. Vertrauensvoll annehmen. Das heißt Glauben. Persönlich dankbar in Anspruch nehmen. Das meint Glauben. Jesus sagen, ich danke dir, du hast es für mich getan. Und Herr Jesus, ich schreibe mich in dieses Lied von Zinzendorf mit rein. Ich brauche das Kleid deiner Gerechtigkeit. Ich stehe in den Lumpen meines alten Lebens hilflos vor dir. Auch wenn ich vor Menschen vielleicht wunderbar und als sehr, sehr ethisch korrekt und seriös dastehe. Aber deinem Anspruch kann ich niemals genügen. Ich stehe in den Lumpen meiner Schuld vor dir. Und ich bitte dich, leg du mir das Kleid deiner Gerechtigkeit um. Das heißt Glauben. Das heißt Christus persönlich vertrauen. Und dazu fordert er sie auf. Dazu lädt er sie ein. Und sie müssen das nicht aufschieben, denn er ruft sie. Gottes Gerechtigkeit kommt aus Glauben in Glauben, sagt Paulus. Und das ist eine etwas geheimnisvolle Formulierung. Und damit will Paulus wohl sagen, von A bis Z, von Anfang bis zum Ende, werden wir gerettet durch den Glauben an Jesus. Aus Glauben in Glauben. Es ist immer der Glaube. Es ist nicht so, dass Gott sagt, so bis zu einem bestimmten Punkt ist der Glaube und dann musst du deine Leistung bringen. Aus Glauben in Glauben. Es ist alles durch Glauben, von A bis Z, von Anfang bis Ende. Und das heißt, ihr Lieben, keinen einzigen Punkt unseres Christenlebens können wir uns durch eigene Leistung verdienen. Egal, wie lange wir schon Christ sind oder nicht, oder wie kurz erst. Egal, was wir alles an grober oder weniger grober Schuld in unserem Leben auf uns geladen haben. Keinen einzigen Punkt unseres Christenlebens können wir durch eigene Leistung verdienen. Egal, wie fromm wir uns bemühen, vielleicht seit Jahrzehnten. Wir leben aus Glauben, in Glauben, von A bis Z. Es ist immer der Glaube. Es ist immer Jesus. Wir bleiben angewiesen auf Jesus und sind darin glücklich. Wir bleiben angewiesen auf Jesus. Und sind gerade darin hundertprozentig geborgen, weil es eben nicht auf uns ankommt, sondern auf ihn. Und weil er seine gnädige Hand auf unser Leben gelegt hat, wenn wir uns denn darunter geflüchtet haben. Das ist demütigend zuzugeben. Jesus, ich gebe zu, ich schaffe es nicht allein, ich brauche dich. Aber es ist ungemein befreiend. Und als Luther das begriff, Da sagt er, ich hatte die Tore zum Paradies durchschritten. Und von da an wurde er immer mehr zu diesem Fels in der Brandung der Reformation. Und wenn du so dich ganz auf Jesus verlässt und wenn du so in den Schutzmantel seiner Gerechtigkeit dich einhüllst und flüchtest, dann wird er auch dich zu einem Fels in der Brandung machen. Und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Aus Glauben in Glauben. Und er wird deinen Glauben stärken. Aus Glauben in Glauben, das bedeutet auch, dass der Glaube weiter wächst. Aus Glauben in immer mehr wachsenden Glauben. Das heißt nicht, dass wir keine Krisen mehr haben. Das heißt nicht, dass unser Glaube nicht angefochten ist. Aber der Herr wird unseren Glauben festhalten. Er wird uns stärken. Er ist unsere Gerechtigkeit. Also, in den Genuss des Evangeliums, in den Genuss dieses Freispruchs, in den Genuss dieser Anrechnung der Gerechtigkeit Christi, komme ich nur und einzig und allein und ausschließlich und völlig und von A bis Z durch den Glauben. Und darum mündet das Evangelium immer wieder in diese Aufforderung. Darum mündet das Evangelium immer wieder in diese Einladung. Und nun greif du zu. Und nun beuge dich vor diesem Jesus. Und gib zu, dass du ihn brauchst. Und schäme dich nicht vor ihm. Er kennt doch sowieso dein Herz. Er weiß doch sowieso, was in deinem Leben gewesen ist. Er hat dich doch lieb und er hat alles für dich getan. Und diese Aufforderung, sagt Paulus, er geht an jeden einzelnen Menschen, der über diese Erde läuft. Zuerst, sagt er in Vers 16, den Juden, aber auch dann genauso den Griechen. Das beschreibt einfach die geschichtliche Reihenfolge, dass Jesus zuerst zu den Juden kam. Und Paulus dann auch bei seinen Missionsreisen in der Regel zuerst in die Synagoge gegangen ist und dann auf den Marktplatz, den Juden zuerst. Aber dann auch den Griechen. Und alle, die zum Glauben gekommen sind, die können dann im Rückblick nur noch staunen. Die können im Rückblick nur noch staunen über diese übermenschliche Kraft des Evangeliums. Was wirkt es? Rettung. Wie wirkt es? Es offenbart uns die Gerechtigkeit Gottes. Es beschenkt uns mit der Gerechtigkeit Gottes. Es rechnet uns die Gerechtigkeit Christi zu. Und für wen wirkt es das? Für den, der Jesus glaubt. Für den, der zugreift. Für den, der sich von Jesus beschenken lässt. Und wer das getan hat, der kann dann wirklich im Rückblick nur noch staunen, der kann dann nur noch in tiefer, atemloser, sprachloser Dankbarkeit vor Jesus stehen und sagen, Herr, es ist unfassbar, die Kraft deines Evangeliums. Es ist unfassbar, dass kein Damoklesschwert mehr über meinem Leben schwebt. Es ist unfassbar, dass ich weiß, es wird alles gut. Objektiv betrachtet waren wir vor unserem Seitenwechsel, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, vor unserem Christwerden noch schlimmer dran als Uli Hoeneß momentan. Und wenn Sie noch kein Christ geworden sein sollten, dann sind Sie momentan noch schlimmer dran als Uli Hoeneß. Sie müssen nicht nur fürchten, gegebenenfalls ins Gefängnis zu kommen, sondern Sie sind genau genommen schon drin im Gefängnis. Ohne die Gerechtigkeit von Jesus bin ich eingeschlossen in meine Schuld. Ohne die Gerechtigkeit von Jesus bin ich ausgeschlossen vom ewigen Leben. Ohne die Gerechtigkeit von Jesus bin ich weggeschlossen unter dem gerechten Gericht Gottes. Das ist mir nicht bewusst. Ich kann das verdrängen. Aber es ist trotzdem ein Fakt. Es ist eine Tatsache. Und wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, dann wird das irgendwann mal platzen, diese Blase. Spätestens dann, wenn ich vor dem heiligen Gott stehe und sein letztes Urteil höre. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann macht Jesus in der Realität genau das und noch mehr, was die Geschichte vom italienischen König Umberto I. erzählt, mit dem ich jetzt schließe. Von ihm wird berichtet, dass einer der Verurteilten in seinem Reich, der noch eine langjährige Zuchthausstrafe vor sich hatte, ein Gnadengesuch an seinen Justizminister richtete. Und dieser Justizminister prüfte den Fall kurz, aber die Schuld schien ihm zu groß. Und deshalb schrieb er auf das Dokument unter das Gnadengesuch dieses Zuchthäuslers seine Entscheidung, die Entscheidung des Justizministers. Und sie lautete, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Diese Entscheidung des Justizministers wurde dem König überbracht, der die allerletzte Entscheidung hatte. Der König las das Dokument, er prüfte den Fall und er hatte ein tiefes Mitleid mit diesem schuldig gewordenen. Er ließ sich einen Stift geben und er machte nur zwei Striche an diesem Text. Er verschob das Komma um ein Wort nach hinten. Er strich das erste Komma durch und setzte es einfach ein Wort später wieder neu. Und nun lautete der Satz nicht Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen, sondern jetzt nach der Intervention von Umberto I. lautete der Satz Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Vorher hatte der Justizminister gesagt Gnade, unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Und jetzt lautete der Satz Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Ich sehe gerade, er hat das Komma nicht um ein Wort nach hinten, sondern um ein Wort nach vorne verschoben. Daran sieht man, wie wichtig die Einzelheiten sind. Gott macht es so. Er verschiebt das Komma nach vorn. Für die, die zu Christus kommen, sagt er, Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Verstehen Sie, das Verschieben des Kommas, das war ein souveräner Hoheitsakt. Und dieser souveräne Hoheitsakt machte aus einem verurteilten Gefangenen einen freien Mann. Das konnte nur der König. Als Jesus dich für gerecht erklärt hat, da war das auch so ein souveräner Hoheitsakt. Das konnte nur der König. Da machte Jesus aus einem Verurteilten einen freien, begnadigten Menschen. Aber Jesus hat es mehr gekostet als nur zwei Striche auf einem Dokument. Jesus hat es mehr gekostet als nur das Komma um ein Wort nach vorn zu verschieben. Er hat sein ganzes Leben für dich in die Waagschale geworfen. Er hat alles gegeben. Er hat alles geopfert, um dich zu retten. Vergiss das nie. Amen.